Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Bernhard Schlink ist ein Mann mit zwei herausragenden Begabungen, von daher auch logischerweise mit zwei Berufen. Emeritierter Juraprofessor zum einen und höchst erfolgreicher Schriftsteller zum anderen. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Vielen Dank. Herr Schlink, wir leben in turbulenten Zeiten. Berlin, die Stadt, in der Sie leben, Risikogebiet. Stuttgart, wo Sie sind, Risikogebiet. Sie haben die Geschichte dadurch gelöst, dass Sie sich haben testen lassen.
Sonst wäre ich nicht hier. Ja. Ich habe noch am Morgen im Hotel angerufen und gefragt, ja, kann ich nicht als Berufstätiger, als Geschäftsreisender? Nein, ich brauchte den Schein und ich habe ihn rechtzeitig bekommen.
Und Sie sind negativ. Hatten Sie vorab irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl?
Nö.
Gar nicht?
Nein.
Heißt das auch generell, das letzte halbe Jahr war für Sie jetzt nicht irgendwie angstbesetzt oder kann man es so auch nicht formulieren?
Nein, überhaupt nicht angstbesetzt. Ich meine, eingeschränkt in dem, was ich tun konnte. Ich konnte nicht nach Amerika reisen, was ich sonst im Sommer getan hätte. Aber ich habe ja kein kleines Geschäft, ich habe keine kleinen Kinder, mit denen ich im Homeoffice zurechtkommen muss. Nein, nein, es war ganz okay.
Schreiben kann man in jedem Fall auch zu Hause, das große Privileg des Schriftstellers.
Ja.
Wobei, Sie haben mir vorhin erzählt, jemand sind, der überall schreiben kann. Das kann, glaube ich, auch nicht jeder.
Das hängt sicher damit zu tun, dass ich mit dem Schreiben angefangen habe, als ich noch als Professor und Richter so viel zu tun hatte, dass ich einfach jeden freien Moment nutzen musste.
Was ist mit der Justizgeschichte bei Ihnen? Also Sie sind emeritiert als Professor. Machen Sie in diesem Bereich noch irgendwas?
Ich schreibe gelegentlich ein Gutachten und es gibt Themen, die eher so ins Rechtsphilosophische oder ins Essayistische gehen, die mich weiter beschäftigen. Ja.
Verfassungsrecht?
Verfassungsrechtliche Probleme, Probleme von Staat und Kirche oder Staat und Religion, Probleme von Gerechtigkeit, das beschäftigt mich weiter.
Und als ausgewiesener Fachmann, der Sie sind, beschäftigen Sie sich natürlich auch mit dem, was an Corona-Maßnahmen inzwischen in Deutschland stattgefunden hat, verbunden mit der Frage, ob das alles so rechtens ist.
Das ist ganz gewiss nicht alles rechtens. Das ist immer wieder unverhältnismäßig und vor allem ist es inkonsistent, wenn ich mir die vollgepackten Lufthansa-Maschinen angucke und die Abstandsregelung in Theatern, das passt natürlich nicht zusammen.
Ja.
Und zugleich denke ich, dass auf eine solche Situation von Verwaltung und Politik gar nicht nur rechtmäßig reagiert werden kann.
Ja.
Die wissen oft selber nicht, womit sie es zu tun haben, was sie tun sollen. Die experimentieren, manchmal klüger und manchmal dümmer, manchmal besser und manchmal schlechter. Das kann gar nicht anders sein.
Aktuell und auch heute bei dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten in Berlin wird um die Frage gestritten, ob dieses Beherbergungsverbot bleiben soll oder nicht. Wie ist da Ihre juristische Position?
Das ist, denke ich, kein juristisches, sondern das ist wirklich ein politisches oder administratives Problem. Und ob es politisch und administrativ oder letztlich gesundheitlich Sinn macht, da habe ich meine Zweifel. Aber wahrscheinlich würden mir die Virologen Verschiedenes sagen und dann verstehe ich wieder die Politiker, die nicht wissen, was sie machen sollen und sagen, lieber gehen wir auf sicher, als dass wir was riskieren.
Also bei allen Zweifeln, auch bei aller berechtigter Kritik an dem, was in Deutschland passiert ist, wenn wir in andere Länder gucken, stehen wir da noch verhältnismäßig gut da?
Stehen wir verhältnismäßig gut da und wollten, glaube ich, alle nicht tauschen. Und die ganze Sache so hochhängen, hier geht es um Freiheit gegen Gesundheit, halte ich auch für absurd.
Abschiedsfarben, das ist der Titel des aktuellen Erzählbandes von Bernhard Schlink. Herr Schlink, wie sind Sie auf den Titel gekommen? War das eine spontane Eingebung? Haben Sie gesucht?
Es war eine spontane Eingebung, die sozusagen darauf antwortet, dass es ja ganz viele verschiedene Arten von Abschied gibt. Mhm. Es gibt Abschiede, die wir nehmen und Abschiede, die von uns genommen werden. Es gibt schmerzliche Abschiede und befreiende Abschiede. Es gibt Abschiede, die nur was abschließen und Abschiede, die ein Aufbruch zu was Neuem sind. Also es gibt so viele Abschiede wie Farben. Und deswegen.
Das bedeutet dann natürlich im Umkehrschluss auch, oder Frage, dass Sie dann Erzählungen in dieses Buch reingebracht haben, wo man Abschied eben aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit den unterschiedlichsten Protagonisten erzählen kann und eben keinen Roman geschrieben haben zum Thema Abschied?
Es ist bei mir so, dass ich im Laufe der Zeit Geschichten ansammeln oder genauer gesagt kleine Plots, aus denen ich weiß, daraus kann ich eine Geschichte machen. Mhm. Und nach einem längeren Zeitraum gucke ich mir die dann an und sehe, aha, so und so viele von ihnen fügen sich unter einem Thema zusammen. Das war beim ersten Band die Liebesfluchten, dann die Sommerlügen und jetzt eben war es das Thema des Abschieds.
Wie viele Jahre hat es gedauert, bis der Abschied komplett war?
Ich habe gerade gemerkt, alle 10 Jahre kommt ein Geschichtenband von mir raus.
Ja.
Also in 10 Jahren haben die sich angesammelt.
Sie schreiben, nachdem Sie vorher alles gesichtet haben, bedeutet natürlich auch, dass ein paar Sachen dann wegfallen?
Ja.
Nach welchen Kriterien sortieren Sie aus?
Na, jetzt war eben einfach, ich sehe, ein Großteil davon fügt sich zusammen unter dem Thema des Abschieds. Mhm. Und die habe ich dann genommen, die habe ich dann geschrieben und die anderen Geschichtsideen, die ruhen, vielleicht wird mal was anderes aus ihnen.
Okay. Alles komplett fiktional oder nimmt man dann als Schriftsteller immer auch Anleihe an lebenden Personen, an Freunden, an Konstellationen, die man kennt, an Geschichten, die man liest?
Ja, natürlich. Man nimmt aus dem eigenen Leben, wobei man nicht nur aus dem eigenen Leben das nimmt, was man tatsächlich gelebt hat, sondern was man gerne gelebt hätte oder um Gottes Willen nicht leben wollte. Und natürlich nimmt man aus dem, was einem in Freunden, in Bekannten, aber auch in der Zeitungsnotiz begegnet.
Es gibt ja da in diesem Zusammenhang so ein paar zentrale Fragen. Also, wenn man zurückblickt, was hat man im Leben versäumt oder ganz wichtig, was hätte man anders machen können oder was hätte man vielleicht sogar anders machen sollen?
Ach, wissen Sie, bei den großen Lebensentscheidungen, denke ich ja, gibt es kein richtig und falsch. Man lebt eben verschiedene Leben. Und der Rückblick, bei dem man sagt, hätte ich doch lieber das statt das gemacht, das kann es eigentlich nur bei kleineren Sachen geben. Gut, bei Begegnungen. Ich hätte den nicht kränken müssen. Ich hätte mich da entschuldigen sollen. Ich hätte da eingreifen sollen. Ja. Die großen Lebensentscheidungen sind es aber nicht.
Das ist auch bei Ihnen ganz persönlich so, dass wenn Sie auf Ihr Leben jetzt erstmal zurückgucken, dass alle Lebensentscheidungen, die Sie getroffen haben, existenzieller Art gut und richtig so waren, wie Sie es zum damaligen Zeitpunkt eben entscheiden konnten.
Also die großen Entscheidungen haben mich eben das Leben leben lassen, das ich gelebt habe. Wenn ich sie anders getroffen hätte, hätte ich einfach ein anderes Leben gelebt. Und zwischen diesen Leben kann man nicht zwischen besser und schlechter unterscheiden.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, dem Schriftsteller Bernhard Schlink, dessen neues Buch ein Erzählband ist, Abschiedsfarben betitelt. 9 Geschichten, die Sie nach welchen Kriterien ins Buch reingenommen haben, Herr Schlink?
Einfach danach, dass sie alle mit Abschied zu tun haben. Mit verschiedenen Arten von Abschied. Das meiste sind Abschiede im Leben. Einmal geht es auch ein bisschen um Abschied vom Leben. Dieses Thema, zu dem alle Geschichten passen, hat mich sie zusammen in diesen Band nehmen lassen.
Inklusive aller Verletzungen, die man im Leben auf der einen Seite selbst erlebt und auf der anderen Seite anderen
zufügt.
Menschen zufügt.
Ja, so ist es. Abschiede sind fast immer schmerzlich für einen der beiden Beteiligten.
Ja.
Und oft auch haben sie mit Schuld zu tun.
Ja.
Man wird dabei schuldig.
Ja. Inwiefern schuldig?
Na, Abschied gut zu vollziehen ist ja alles andere als einfach.
Ja.
Und man kann Abschiede besser und schlechter vollziehen, man kann verletzender oder weniger verletzend Abschied nehmen. Und oft wird der Abschied dann doch verletzender genommen, als er eigentlich genommen werden müsste.
Ja. Das klingt alles sehr durchkomponiert und durchgetaktet. Bedeutet das auch, wenn Sie eine Geschichte anfangen zu schreiben, wissen Sie schon sehr genau, wie der Plot auch zu Ende geht, sprich wie die Geschichte aufhört?
Das ist so, aber nicht, weil ich so sorgfältig an der Geschichte konstruiere und baue und takte, Sie haben das Wort gebraucht, sondern die Geschichten kommen so als kleine Plots mit ihrem Anfang und ihrem Ende und den Personen, die darin vorkommen. Und das schreibe ich dann natürlich aus, das arbeite ich aus, aber sie kommen schon mit Anfang und Ende.
Es gibt Schriftsteller, die zum einen auf eine sehr disziplinierte Art schreiben, die setzen sich, weiß ich, um 8.30 Uhr an den Schreibtisch und arbeiten dann 4 Stunden, machen danach was anderes. Es gibt andere, die sozusagen auf den Moment und auf die Eingebung warten. Zu welcher Fraktion gehören Sie?
Vielleicht gehöre ich dazwischen.
Gibt's das?
Auf die Eingebung warte ich nicht. Was sicher damit zu tun hat, dass ich angefangen habe zu schreiben, als ich noch voll im Beruf war und einfach jede freie Stunde, jeden freien Tag nutzen wollte. Und da hatte sich genug Eingebung angesammelt, die dann auch geschrieben werden wollte. Und ich habe keine Rituale. Ich schreibe, wenn ich Zeit dazu habe.
Und Sie haben auch keine Angst vor dem weißen Blatt Papier?
Nein, eben, das hängt sicher damit zusammen, was ich schon erwähnt habe. Es hat sich immer so viel angesammelt, was dann geschrieben werden möchte, dass ich keine Angst vor dem weißen Papier habe.
Wenn man sich fiktional mit einem solchen Thema wie dem Abschied befasst, fließen natürlich immer auch biografische, sprich eigene Geschichten mit rein. Mit anderen Worten, wenn Sie auf Ihr eigenes Leben jetzt erstmal mit Mitte 70 zurückgucken, gucken Sie milde zurück oder gehen Sie eher hart mit sich selbst ins Gericht?
Nun, das Alter bringt ja Gelassenheit mit sich. Also auf vieles gucke ich gelassen zurück. Andererseits sehe ich manche Sachen, die ich besser nicht so gemacht hätte, wie ich sie gemacht habe, wo ich unnötig verletzt habe oder wo ich auch ein Glück nicht so ergriffen habe, ein kleines, wie ich es hätte ergreifen können. Ich denke nicht, dass ich sehr streng mit mir ins Gericht gehe, aber ich sehe manche Sachen doch sehr viel klarer, als ich sie früher, man lebt ja voran und beschäftigt sich nicht so unbedingt mit dem, was gerade passiert ist, was ich früher eben nicht gesehen habe.
Bernhard Schlink, ein Schriftsteller, der vor 25 Jahren mit dem Vorleser diesen Welterfolg gelandet hat, der Frage auch ihr anderes Leben umgekrempelt und verändert hat, damals?
Nein, das hat er nicht. War einfach ein Geschenk, der mein Leben nicht verändert hat, sondern natürlich bereichert, aber nicht verändert. Dazu hatte sich das andere Leben als Professor und ja auch beim Gericht schon zu sehr gefügt.
Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn man mit einem bestimmten Alter dann nochmal einen gigantischen Erfolg hat, dann ist es leichter, damit klarzukommen, weil man, keine Ahnung, stabiler ist, gefestigter ist, als wenn das passiert, wenn man sehr jung ist. Wie sehen Sie das für sich und für Ihre Person?
Das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn ein das im Alter von 24, dann denkt man, meine Güte, jetzt muss ich ja ganz anders leben und wie geht's jetzt weiter und was soll ich jetzt machen? Und vor allem wird das nächste Buch dem Anspruch gerecht, der mit dem ersten gesetzt ist.
Das ist die große Hypothek.
Das war bei mir und in meinem Alter eigentlich alles nicht mehr der Fall.
Auf der anderen Seite, es war bei Ihnen auch klar, wenn der Vorleser, der ja auch verfilmt wurde, international erfolgreich war, dass man die nachfolgenden Bücher schon auch von Seiten der Kritik daran misst. War das für Sie eine Form von Belastung?
Nein, ich schreibe gerne und ich habe die anderen Bücher mit derselben Freude geschrieben, mit der ich den Vorleser geschrieben habe. Und wenn man einmal im Leben so einen Erfolg hat, ist doch eigentlich genug.
Das ist wunderbar, zumal in Ihrem Fall dazu kam eine Millionenauflage, die einen, vorsichtig formuliert, finanziell unabhängig macht.
Jedenfalls wesentlich unabhängiger.
Ja. Ohne dass man dann hinterher das Geld zum Fenster rauswerfen muss. Aber man kann sich vielleicht dann doch die Dinge gönnen, die man sich schon immer gönnen wollte.
Das kann man. Und ich habe ja auch gar keine extravaganten Wünsche. Ich habe kein erotisches Verhältnis zu Rennwagen oder will keine Yachten haben. Jedenfalls lebe ich seitdem sorgloser. Das ist richtig.
Ja, es hat ja auch Schriftsteller gegeben, Patrick Süskind fällt mir ein, die sehr jung waren, als sie erfolgreich wurden. Ja. Im Übrigen auch bei Diogenes, bei ihrem Verlag mit dem Parfüm. Und da aus der Distanz beobachtet, könnte man ja schon zu dem Ergebnis kommen, dass es eine schwere Last sein kann, wenn man so einen Welterfolg plötzlich landet und platziert.
Für manche mag das so sein. Für mich war das jedenfalls alles andere als eine Last. Es war eine Freude.
Ja.
Und die hat mich weder mein Leben jetzt in einer schwierigen Weise umkrempeln lassen, noch hat es mich beeinträchtigt beim weiteren Schreiben. War einfach ein schönes Geschenk in meinem Leben.
War es einfach auch nur eine Freude für Sie, dann plötzlich eine Figur des öffentlichen Interesses zu werden, medial stattzufinden, im Fernsehen aufzutreten?
Das alles muss man dann erst mal lernen. Und im Rückblick oder schon damals wusste ich, schaffe ich das? Wie mache ich das? Wie kriege ich das hin? Also wie alles muss man auch das lernen. Interviews geben, in den Medien auftreten. Das muss man lernen, aber das lässt sich lernen.
Hat man Ihnen ein Medientraining empfohlen?
Nein.
Es ging ja auch so dann schlussendlich.
Es ging auch so. Ja.
Es wäre eins, Leute, heute Vormittag mit dem Juristen, emeritierten Juraprofessor und vor allem Schriftsteller Bernhard Schlink, der eigentlich in zwei Ländern immer gelebt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Auf der einen Seite in Deutschland, Berlin, auf der anderen Seite in den USA, New York. Das ist jetzt nicht mehr so einfach. Wann waren Sie zuletzt in den USA?
Zuletzt war ich im März in den USA. Und ich verließ die USA, weil ich hier zu tun hatte und dachte, okay, ein paar Wochen hier, dann geht's wieder zurück. Aber nein, noch kann ich nicht zurück.
Dürfen Sie nicht oder wollen Sie nicht? Oder wie ist
ich
die
darf
aktuelle
nicht.
Situation?
Europa lässt ja aus einsichtigem Grund keine Amerikaner nach Europa. Und als Vergeltung hat Trump entschieden, dass auch keine Europäer nach Amerika dürfen.
Ihre Partnerin lebt in den USA, engagiert sich im Übrigen auch im Wahlkampf gegen Trump und für Biden. Was hat sie Ihnen zuletzt erzählt über die aktuelle Situation im Land?
Sie ist besorgt, sie hofft, dass Biden gewinnt, aber übermäßig optimistisch ist sie nicht. Was sie auch erzählt und was mich wirklich beeindruckt, ist das Ausmaß an Engagement von Bürgern und Bürgerinnen in diesem Wahlkampf. Die das also losgehen und Leute dazu bringen, sich zu registrieren. Die Leute anrufen, einladen, sich registrieren zu lassen. Die Hunderttausende von Postkarten verschicken. Das sind Freiwillige, die ihre Zeit und das Geld für das Porto und den Anruf ausgeben, um eine Veränderung zu bewirken.
Ja. Trumps Argumentation in den letzten Wochen war ja immer, Briefwahl bedeutet Wahlbetrug. Wie schätzen Sie das als Jurist ein?
Es gibt überhaupt keine Belege dafür, dass Briefwahlen zu Wahlbetrug führen. Das ist einfach eine seiner erfundenen Botschaften, um das Wahlergebnis vorab schon in Misskredit zu bringen. Er fürchtet, dass er vielleicht am Wahltag noch als Sieger dastehen wird, aber nach Auszählung der ganzen Briefwahlen dann doch nicht. Und diese Möglichkeit will er von vornherein diskreditieren.
Also es gibt Leute, die sich in den USA gut auskennen. Klaus Kleber hat das zuletzt im ZDF gesagt. Thilo Kössler, Korrespondent des Deutschlandfunks in Washington, hat es vor ein paar Monaten auch bei uns hier gesagt, dass sie ein knappes Wahlergebnis fürchten, einen knappen Sieg von Biden mit der Prämisse, dass Trump das nicht anerkennt und seine Fans zum Widerstand aufruft. Wie sehen Sie das?
Das halte auch ich nicht für ausgeschlossen. Und die aufgerufenen Fans werden dann auch auf die Straße gehen und manche werden bewaffnet auf die Straßen gehen. Ich kann mir dann auch Konflikte, auch bewaffnete Konflikte vorstellen. Aber letzten Endes, die Armee, das FBI wurden von ihm so oft niedergemacht. Also da hat er wirkliche Gegner und die Armee wird dann schon dafür sorgen, dass diese Unruhen, die manchmal was Bürgerkriegshaftes haben mögen, wieder ihr Ende finden.
Ändert aber nichts an der tiefen Zerrissenheit in diesem Land.
Es ändert nichts an der tiefen Zerrissenheit, mit der Amerika und mit der wir weiterleben müssen.
In Ihrem ganz speziellen, auch persönlichen Fall geht das bis in persönliche Freundschaften rein, die möglicherweise nicht mehr funktionieren wie früher?
Das gibt es. Es gibt zwei Freunde, die Trump gewählt haben. Einer, ein Kollege, mit dem ich zusammen gearbeitet, zusammen ein Buch geschrieben habe. Bei dem hoffe ich, dass es ihm inzwischen selber ein bisschen suspekt ist, was er damals gemacht hat. Beim anderen hat die Trump-Wahl zu einer immer weitergehenden Radikalisierung geführt.
In welche
Richtung? Maler
in
Kalifornien, habe Bilder von ihm zu Hause, wir haben uns immer gut verstanden. Und jetzt geht das schon in Richtung so Verschwörungstheorien, denen er anhängt. Mhm. Und wir haben nicht miteinander gebrochen, aber natürlich ist die Freundschaft nicht mehr, was sie war. Man spart das Thema aus. Man redet über das Wetter und über die Familien. Und das ist ja auch okay, über die Familien und das Wetter zu reden. Aber der Reichtum einer Freundschaft, in dem man über alles miteinander reden konnte, ist verloren.
Sie haben sich persönlich im letzten Wahlkampf 2016 für Hillary Clinton engagiert, ein Stück weit. War zu diesem Zeitpunkt der Hass und dieser Riss in der Gesellschaft ähnlich stark ausgeprägt wie heute schon?
Er war ähnlich stark ausgeprägt. Mir ist unvergessen, ich gehe von Tür zu Tür und gerate an einen Trump-Anhänger und er sagt zu mir: Hillary, go lick her cunt.
Übersetzt heißt das?
Leck ihre Fotze.
Okay.
Und das war nun der schlimmste dieser Sprüche, aber so Sprüche bekam ich immer wieder zu hören, wenn klar war, dass ich für die Demokraten dastehe.
Das bedeutet, dieses politische Irrlichtern dieses Lagers hat auch Auswirkungen auf die verbale Kommunikationsform?
Aber ganz gewiss so, ja. Oder im Winter, meine Partnerin hat ein Haus auf dem Land in Massachusetts, da schneit es immer wieder. Anders als früher ist es dann rasch wieder weggetaut. Aber wenn es schneit, kann man im Supermarkt unter den Rednecks die Gespräche verfolgen. Climate Change, hat doch wieder geschneit, ist doch alles nur Quatsch.
Ja.
Und diese Idioten, die uns da was erzählen und was glauben machen wollen. Das geht bis in die Kommunikation, die alltägliche Kommunikation hinein.
Bedeutet die Ignoranz, die amerikanische Ignoranz, anderen Teilen dieser Welt gegenüber Europa beispielsweise, ist nach wie vor sehr ausgeprägt mit dem Ergebnis, dass viele überhaupt nicht wissen, wie viele Länder es in Europa gibt, wie die zusammenhängen, was die wollen, wer die sind.
Ach, Herr Heim, wir müssen ja sehen, Amerika ist für uns auch viel wichtiger, als wir für den Amerikaner sind. Warum soll er das alles wissen? Wir müssen schon wissen, dass es die Ostküste und die Westküste gibt, aber ein Großteil Amerika, der ganz anders tickt, das ist für uns alles wesentlich. Mhm. Was bei uns in Frankreich, Deutschland oder Polen vorgeht, das ist für die Amerikaner von geringer Bedeutung.
Dazu kommt, dass unser Bild von den USA eigentlich deshalb falsch war. Wir gingen davon aus, Ost- und Westküste sind die USA. Was dazwischen ist, hat in unserer Wahrnehmung keine Rolle gespielt.
Hat in unserer Wahrnehmung keine Rolle gespielt. Wir haben uns auch wenig mit der amerikanischen Geschichte beschäftigt, in der das Land ja immer wieder zerrissen war.
Die USA, ein Land, das Sie sich für sich erschlossen haben, weil, Frage Sie, was da besonders faszinierend fanden?
Also zunächst mal 1974 war ich froh hinzukommen, die Ehe war gescheitert, ich wollte raus, ich wollte weg und bin nach Kalifornien, nach Stanford gekommen. Mhm. Das hatte was Befreiendes. Und 1974 war Amerika auch einzigartig. Es war müde vom Vietnamkrieg. Die Zerrissenheit war nicht entfernt so zu spüren wie davor und danach. Amerikaner wollten Harmonie, wollten miteinander auskommen, wollten freiheitlich miteinander umgehen. Also ich denke, es war sozusagen das beste Amerika, was ich damals erlebt habe.
Hat Sie Amerika auch zum Schreiben inspiriert?
Nein, das kann ich so nicht sagen. Es hat mich zum Fantasieren inspiriert. Und gut, Schreiben ohne Fantasieren geht nicht. Aber es ist nicht so, dass ich nach Amerika dann mit dem Schreiben angefangen hätte.
Haben Sie heute, was die Juristerei angeht, noch Verbindungen zu ehemaligen Kollegen in den USA?
Ja, ja.
Ich frage deshalb, weil wir kürzlich Sendung gemacht haben mit jemandem, der erzählt hat, dass Wissenschaftler in den USA aus zwei Gründen zum Teil tief verzweifelt sind. Zum einen, weil man ihre Forschungsgelder radikal zusammengestrichen hat, und zum zweiten, weil sie sich dem Vorwurf jetzt ausgesetzt sehen, sie seien professionelle Lügner.
Also die Rechtswissenschaft lebt sowieso nicht von großen Forschungsgeldern. Insofern ist das bei meinen Kollegen nicht das Problem. Aber ich kenne viele Kollegen, Verfassungsrecht ist ja mein Feld, Verfassungsrechtler, die sagen, eigentlich ist Amerika keine Demokratie.
Was bedeutet das, diese Aussage?
Das bedeutet, dass wie die Positionen besetzt werden, wie gewählt wird, wie Wahlen ausgezählt und umgesetzt werden, das ist mit demokratischen Prinzipien eigentlich nicht mehr vereinbar.
Bedeutet auch, da gibt es nichts, was wir für uns abgucken könnten?
Nein, da können wir nichts für uns abgucken.
Und schon gar nicht, was das Justizsystem der USA angeht?
Und das Justizsystem ist wenig besser. Und jetzt, wo nachdem Obama die Besetzung der Bundesrichterstellen versäumt hat, Trump hunderte von Bundesrichtern genannt hat, bei denen die Bar Association wieder und wieder sagt, sie sind völlig unqualifiziert dafür, wird es mit der Justiz schlimmer und nicht besser.
Der Blick nach Deutschland. Darf ich Sie fragen, Herr Schlink, ob Sie noch Mitglied der SPD, der Sozialdemokratischen Partei Deutschland sind?
Ja, Herr Heim, ich bin immer noch Sozialdemokrat und trotz aller Schmerzen, die sich mit einer solchen Mitgliedschaft über die Jahre immer wieder verbunden haben, habe ich sie nicht aufgegeben und ich denke, ich werde sie auch nicht mehr aufgeben.
Leiden Sie mit der SPD und damit einer Partei, die aus diesem 15%-Ghetto nicht rauskommt?
Ich leide mit ihr und an ihr und finde traurig, was sie macht und wie sie es macht. Aber wie die Mutter nicht mit dem missratenen Kind bricht, so breche ich auch nicht mit meiner Partei.
Sie hatten kürzlich mal eine Diskussionsveranstaltung mit Olaf Scholz, der jetzt immerhin früh der Kanzlerkandidat geworden ist, der SPD. Was hat er für einen Eindruck auf Sie gemacht?
Ich denke, er ist klug, verantwortungsbewusst, bedacht. Und ich kann ihn mir gut als Kanzler vorstellen. Die SPD, fürchte ich, wird dafür sorgen, dass seine Kandidatur voller Handicaps sein wird.
Ja, weil natürlich auch die beiden amtierenden Vorsitzenden deshalb gewählt wurden, um Scholz zu verhindern. Das darf man ja bei all denen nicht vergessen.
Das ist natürlich was für ein Bild einer Partei ist das was. Man will ihn nicht als Parteivorsitzenden, aber meint, das Land sollte ihn als Kanzler haben wollen. Das ist alles ganz falsch gelaufen.
Wer kommt nach Frau Merkel?
Ich weiß es nicht. Ich bin mit keinem der drei Kandidaten glücklich.
Den die CDU jetzt für den Vorsitz nominiert hat.
Ja.
Merz, Laschet und Röttgen. Keiner von denen?
Ich bin mit keinem von den dreien glücklich. Und es würde zwar zur CDU nicht passen, aber ich hoffe, dass es doch nochmal eine kleine Revolution in der Partei gibt und sich jemanden anderes finden.
Heißt der jemand anderes Jens Spahn?
Wäre jedenfalls besser als die drei.
Okay.
Also begeistert bin ich auch nicht von Jens Spahn, aber ich halte ihn für besser als die drei.
Und dann ganz zum Schluss doch nochmal der Blick über den großen Teich auf den 4. November. Was werden Sie in der Nacht auf den 4. November machen, Bernhard Schlink?
Ich werde am Radio oder am Fernsehapparat sitzen und gucken, wie die Ergebnisse reinkommen. Ich werde hoffen, dass Biden gewinnt. Ich werde zittern, weil womöglich Trump doch noch mal gewinnt. Aber ja, hoffen werde ich.
Wir werden sehen, wie es kommt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.